Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Screentime Sport. Heute mal ohne Luca, allerdings habe ich mir, David, einen spannenden Gast ausgesucht. Natürlich einmal wieder von unserem Kooperationspartner, dem Kommentatorenblog. Diesmal nicht Nico, sondern Hannes. Hi.
Hi, heute mit Podcast-Premiere.
Glückwunsch, herzlich willkommen. Wir haben heute einiges vor. Wir sprechen vor allem über die Fußball-Europameisterschaft 2024. Logischerweise, wir blicken zurück auf die Übertragung der Gruppenphase, einige Quoten, gerade auch im Hinblick auf den Unterschied zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen und den Übertragungen bei RTL. Wir sagen euch, wer welches Achtelfinale überträgt, blicken so ein bisschen auf Kritikpunkte und kritische Kommentare zu den Übertragungen, sowohl die an uns gerichtet worden sind, als auch die in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind, unter anderem rund um die Konferenz bei Magenta, aber eben auch noch viele weitere Themen. Außerdem erzählen wir so ein bisschen von unserem Besuch im ZDF Sportstudio. Wir waren im Rahmen des einen Belgien-Spiels am vergangenen Wochenende in Berlin zu Gast, da können wir ein bisschen was von erzählen. Aber starten müssen wir leider mit einer traurigen Nachricht, denn Günther Zapf ist verstorben. Ich denke, das kann man so auf jeden Fall sagen. Sportkommentatorenlegende ist am Montag im Alter von 66 Jahren leider verstorben. Der gebürtige Münchner hat viele Fußstapfen hinterlassen in vor allem US-Sportarten, American Football, Wrestling, Baseball und so weiter. Wir haben einige Nachrufe erhalten. Es gibt auch viel im Internet. Das hat mich ziemlich berührt. Kann ich gleich nochmal zwei Nachrichten vorlesen. Hast du eine Verbindung zu Günther Zapf gehabt, die dich jetzt sentimental stimmen lässt, Johannes?
Ja, also alleine die Betonung darauf, dass er der erste Kommentator war, der ein NFL-Spiel im deutschsprachigen Raum auf Deutsch kommentiert hat, glaube ich, zementiert nochmal den Legendenstatus und ist dann natürlich auch für unsere Branche sehr erschütternd, wenn man das dann hört mit nur 66 Jahren.
Ja, Dominik hat uns geschrieben, er war im Sportjournalismus ein richtiger Tausendsasser. Wrestling, American Football, Baseball, Fußball, Eishockey, World Games, Golf und Basketball. Der hat gefühlt ja alles gemacht und das immer richtig gut und äußerst kompetent. Viele Grüße. Und Emrik hat uns geschrieben, das ist wirklich traurig. Letzte NFL-Saison noch am Mikrofon bei The Zone gehört, jetzt ist er einfach weg. Und er schreibt auch, finde es auch angenehm, unter einem The Zone-Post mal keine Kommentare zu den Preisen lesen zu müssen. Wenigstens bei sowas haben die Leute noch Respekt. Also das finde ich auch einen wichtigen Punkt hier, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und ich kann das auf jeden Fall nur unterstreichen. Also unter anderem der deutsche Baseballverband und Softballverband hatte eine E-Mail, eine Internetseite, und da steht unter anderem im Nachruf drin, dass er 1991 die Tele 5 Baseballliga kommentiert hat, auch im DSF unterwegs, die MLB im Baseball, auch bei Sport 1 in den letzten Jahren kommentiert hat, und das ist auch meine Verbindung, in den letzten Jahren ja vor allem nicht nur beim Wrestling, sondern vor allem auch beim American Football unterwegs war, und da habe ich ihn viele Nächte dann doch mal der Free-TV-Übertragung bevorzugt, wenn ich eben gesehen habe, Günther Zapf ist bei The Zone an der Reihe, dann habe ich mir das immer gerne angeguckt und angehört. Das ist schon ein ziemlicher Schock gewesen.
Ja, also definitiv sehr, sehr traurig, das zu hören. Auch der Post von der NFL bei X unterstreicht das nochmal, und ich finde es aber dann trotzdem sehr berührend, wie viele Kolleginnen und Kollegen von Günther Zapf sich auch da nochmal zu Wort gemeldet haben. Jetzt in verschiedenen sozialen Netzwerken.
Ja, unsere Gedanken sind bei euch. Ich habe es zum Beispiel bei Flo Hauser auf dem Instagram-Account zuerst gesehen. Also da mein Beileid an alle, die mit ihm zu tun hatten, und die Familie und Bekannte, Freunde und so weiter. Ruhe in Frieden, Günther Zapf. So, und jetzt schwieriger Themenwechsel, aber wir kommen zur Fußball-Europameisterschaft. Wir blicken gleich, wie gesagt, zurück auf die Gruppenphase. Allerdings können wir mit den brandneuen und wichtigen News für die Zukunft vielleicht reinstarten, und zwar die Aufteilung der EM-Achtelfinals bei diesem Turnier. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch diese 8 Spiele durch, die das Achtelfinale beinhaltet, und starten am Samstag, den 29.06. mit Schweiz-Italien im RTL oder bei RTL und um 21 Uhr Deutschland gegen Dänemark im ZDF. Nico, Hannes weiß mehr dazu. Siehst du ja schon aus lauter Gewohnheit, Nico gesagt.
Gleiches Medium. Deutschland natürlich im ZDF. ZDF hat den First Pick für das Achtelfinale, und es kommentiert wieder Oliver Schmidt Deutschland. Er hat ja schon das Eröffnungsspiel gemacht, also ZDF rotiert da nicht, hatten sie in der Vergangenheit öfter gemacht, dieses Mal nicht. Jochen Breyer wird moderieren im Studio mit der gewohnten Crew, und das RTL-Spiel zuvor sieht ja auch noch nach einer relativ guten Partie aus.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben, wie gesagt, das eine RTL-Spiel. Das letzte Achtelfinale wird Magenta exklusiv sein, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Am Sonntag haben wir dann folgende zwei Achtelfinals. Um 18 Uhr das frühe Spiel und das ist wieder besonders, weil wir haben einen Tag mit zwei verschiedenen Öffi-Partnern. Das wird auch gleich nochmal auftauchen. Am Sonntag 18 Uhr, wie gesagt, England gegen die Slowakei im ZDF und um 21 Uhr Spanien gegen Georgien, die sich ja auch fürs Achtelfinale qualifiziert haben, erfreulicherweise beim ersten deutschen Fernsehen.
Genau, beim frühen Sonntagsspiel kommen dann Clary Neumann und Moritz Volz zum Einsatz, wieder eine England-Partie, heißt Moritz Volz kommentiert die dritte England-Partie im ZDF und ja, diese Aufteilung kommt daher zustande, damit beide öffentlich-rechtlichen Sender unter der Woche mal bis 18 Uhr Werbefenster nutzen können, um auch mal Werbeeinnahmen zu haben während der Europameisterschaft.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Abends, wie gesagt, die ARD. Am Montag haben wir dann das frühe Spiel im ZDF. Frankreich gegen Belgien und abends überträgt die ARD um 21 Uhr dann Portugal gegen Slowenien.
Genau. Sicherlich nicht das ganz gewünschte UEFA-Ergebnis mit den 21 Uhr Spielen, wenn man um 18 Uhr schon Frankreich gegen Belgien hat, aber das kommt eben zustande, wenn die Favoriten in der Gruppe straucheln.
Genau so ist es. Am Dienstag haben wir dann noch eine Partie um 18 Uhr, die in der ARD läuft. Rumänien gegen die Niederlande. Und um 21 Uhr am 2. Juli trifft dann Österreich auf die Türkei. Und das Ganze wird es bei Magenta exklusiv zu sehen geben. Dahingehend natürlich auch schon viele Gerüchte rund um die Ansetzung. Da tut sich gerade dieser Tage noch einiges. Da können wir noch nichts Festes bestätigen, außer dass natürlich Deutschland-Dänemark von Wolf Huss kommentiert wird, auch bei Magenta. Alles Weitere ist noch nicht abzusehen. Oder? Also abzusehen schon, aber nicht mit Garantie zu sagen.
Naja, Marco Hagemann wird mit Sicherheit dann bei Schweiz gegen Italien zum Einsatz kommen, weil es am gleichen Tag ist wie das Deutschlandspiel und RTL ja bestätigt hat, dass die einzigen beiden Kommentatoren Marco Hagemann und Wolf Huss sein werden für RTL. Genau. Ja. Aber vom Magenta-Exklusivspiel, um das noch abzuschließen, kann man schon von einem ziemlichen Kracher sprechen, wenn da Österreich gegen Türkei nur im Pay-TV läuft.
Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Hausnummer, gerade wenn man sich überlegt, Österreich sicherlich auch mit großer Begeisterung in Deutschland verfolgt, unter anderem ja auch von österreichischen Leuten, die in Österreich das deutsche Fernsehen gucken, um die österreichische Nationalmannschaft zu sehen und natürlich, weil wir viele Leute haben, die es mit der Türkei halten hier in Deutschland, auch dahingehend sehr, sehr interessant. Genau, dann also das die Tipps fürs Achtelfinale und dann blicken wir auf die Quoten. Wir müssen jetzt nicht jede Zahlen durchgehen, aber so ein bisschen Trend können wir da schon erkennen. Ich gehe es jetzt einfach mal durch mit der Riesenmeldung vorneweg. Wir haben ja schon geahnt. Schweiz gegen Deutschland am Sonntagabend in der ARD ja mit 84,4% in der jüngeren Zielgruppe mit Marktanteilen. Das ist wirklich astronomisch. 25,57 Millionen nochmal gesteigert im Vergleich zu den ersten beiden Gruppenspielen. Das Parallelspiel Schottland gegen Ungarn lief bei Magenta exklusiv. Da ist ja dann im Hinblick auf die K.O.-Phase mit noch mehr Steigerung zu rechnen, oder Hannes?
Vor allem, weil wir wieder einen Samstagabend haben, was natürlich auch wieder ein Plus für die Quoten bringen dürfte und der Trend geht nach oben und ich denke, das geht so weiter, ja.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir den Montagabend, da gab es das Drama zwischen Kroatien und Italien im ZDF und Spanien gegen Albanien lief bei RTL. Das heißt, es konnten theoretisch genauso viele Leute sehen, ist tatsächlich nicht der Fall gewesen, denn sage und schreibe 11,09 Millionen Zuschauer haben Kroatien gegen Italien im ZDF gesehen. Bei Spanien, die ja mutmaßlich sowieso schon durch waren im Achtelfinale, nur 1,3 Millionen. Da ging die Schere doch sehr stark auseinander, wobei sich das Spiel im ZDF sicherlich auch sportlich gelohnt hat. Da haben wir gleich noch paradoxere Beispiele.
Genau, bei Spanien kannst du das vermutlich streichen, die waren ja schon durch. Ja. Deswegen nicht so verwunderlich, dass Kroatien Italien mehr Leute da angezogen hat.
Am Dienstag gab es dann Frankreich gegen Polen im ZDF und Österreich gegen die Niederlande bei RTL. Und das ist eben so ein Spiel, wo wir uns dann schon gefragt haben, krass, okay, das Parallelspiel, was jetzt bei RTL lief, war ja mutmaßlich auf jeden Fall spannender. Zumindest war das mein Empfinden. Es haben trotzdem weniger Leute geschaut. Rund 3,3 Millionen, während Frankreich-Polen fast 5 Millionen im ZDF gesehen haben. Das ist dann schon wirklich beachtlich.
Ja, also die Bild hat auch geschrieben, Österreich-Niederlande das beste Spiel dieser EM. Ich würde es so unterschreiben. Dass es dann trotzdem so viel weniger Zuschauer zu RTL verschlägt, ist schon bemerkenswert. In meinem persönlichen Umfeld habe ich auch mitbekommen, dass einfach viele nicht wussten, dass das bei RTL läuft und einfach dachten, das läuft nur bei Magenta, weil man das aus Turnieren so gewohnt ist, einfach auf ARD und ZDF zu schalten. Und wenn da kein Spiel läuft, dann wird es wohl auch nicht laufen. Erstens haben wir da noch mehr Aufklärungsarbeit vor uns.
Auf jeden Fall.
Und wobei ich das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier aus diesem Podcast jetzt nicht denke, dass das nötig ist, aber allgemein. Und zweitens finde ich das auch dann ein bisschen kritikwürdig, was ARD und ZDF da machen, dass sie dieses RTL-Spiel einfach gar nicht erwähnen. Das ist jetzt auch im Achtelfinale genauso. Für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von allen finanziert wird, würde ich dann schon erwarten, dass man sagt, es gibt auch ein interessantes Spiel, das auch im Free TV läuft, auch wenn es jetzt nicht bei uns läuft.
Es gibt in vereinzelten Social-Media-Posts ja schon den Hinweis, okay, es ist ein RTL-Spiel, aber on-air wird es gar nicht erwähnt und manchmal zeigt man nicht mal Zusammenfassungen von dem Spiel, was bei RTL läuft.
Ja, das finde ich eben nicht wirklich gut.
Ja, genau. Dann kommen wir zu einem Spiel, was deutlich mehr Interesse im ZDF geweckt hat. Am Dienstag England gegen Slowenien um 21 Uhr, 11,28 Millionen. Da war kein Parallelprogramm mit Free TV, aber England sieht dann doch deutlich mehr als Frankreich gegen Polen, Dänemark, Serbien, parallel war Magenta exklusiv.
Genau, und die Uhrzeit spielt mit Sicherheit auch eine Rolle.
Genau, das sehen wir auch am nächsten Tag, Mittwoch 18 Uhr, insgesamt weniger Zuschauer, Slowakei, Rumänien knapp 4 Millionen, Ukraine, Belgien ungefähr 2,5, das heißt ARD und RTL haben sich da ein bisschen aufgeteilt, das war für unter der Woche 18 Uhr okay, das hat sich am gestrigen Mittwoch, wir nehmen heute am Donnerstag auf, um 21 Uhr bei Tschechien gegen die Türkei und Georgien, Portugal so durchgesetzt, wobei auch da bemerkenswert ist, natürlich ging es bei Tschechien, Türkei mit den vielen Karten in der ARD hoch her, knapp 8 Millionen Leute haben zugeguckt, aber bei Georgien, Portugal hat natürlich der totale Underdog den ja dann doch Gruppensieger besiegt und da haben in Anführungszeichen nur rund 3,2 Millionen zugeguckt.
Ja, natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass Portugal schon durch war als Gruppenerster und in der anderen Partie dann doch es noch um den Achtelfinaleinzug ging und man es der Partie auch angemerkt hat. Deswegen ist es hier deutlich verständlicher als bei Österreich-Niederlande, dass die Verteilung so ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber insgesamt natürlich schon bemerkenswert, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer höhere Quoten hat, obwohl sie eben teilweise die unattraktiveren Spiele haben. Vor allem bei Österreich gegen Niederlande haben wir das gesehen. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, der Punkt, den du genannt hast, der ist einfach der entscheidende, dass es eben viel zu wenig bekannt ist, welche Spiele bei RTL laufen und welche nicht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit, Kritik generell, wie die Übertragungen aus der Gruppenphase der EM so angekommen sind. Wir sprechen natürlich als erstes Thema über die Konferenz bei Magenta, eines der zentralen Werbepunkte, die man natürlich als Plus herausgehoben hat. Und da haben wir aus den Kommentatoren-Blog-Kommentaren bei euch einige interessante Äußerungen. Unter anderem hat Ben geschrieben, ich finde es schwach, dass man keine richtige Konferenz mit zwei Kommentatoren macht. Es ist neben den wenigen Exklusivspielen der einzige Mehrwert, den Magenta TV bietet. Und genau da fängt man an zu sparen. Für mich unverständlich.
Genau, auch Tim hat sich bei uns in den Kommentaren zu Wort gemeldet und schreibt, wie ich heute feststellen durfte, schaltet man zwischen den Spielen hin und her. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum Magenta TV, die sonst mit ihrer Berichterstattung echt nicht lumpen lassen, hier so sparen. Also einen Kommentator, eine Kommentatorin mehr kann doch nicht das Problem sein, wenn man sieht, wie viele Leute die sonst im Einsatz haben.
Und Sven schreibt, ein Kommentator für die beiden Partien bei Magenta TV, das ist schwach. Die Originalkonferenz sollte es bei einem Pay-Anbieter schon sein. Immerhin wurde im Vorfeld auch damit geworben. Klammer auf, mit der Originalkonferenz wurde nicht geworben, aber zumindest mit einer Konferenz. Klammer zu, durch die Parallelspiele am dritten Spieltag hätte sich die Telekom von ARD, ZDF, RTL deutlich abheben können. Mein Kommentar dazu, zu RTL muss ich Magenta TV nicht abheben, aber insgesamt ist das schon ein legitimer Punkt, bei dem übrigens auch Frank Buschmann bei Instagram gepostet hat, bei all dem Aufwand, warum keine richtige Konferenz, ansonsten feiner Service bei der Telekom, also es gibt schon Mehrwert, aber eben keine richtige Konferenz.
Ja, ich sehe das auch zweischneidig. Also einerseits klar, Magenta hat sehr viele Kommentatoren im Einsatz und eine zweite Person für die Konferenz und dann wirklich hin und her schalten zu können, wäre nicht schlecht. Andererseits hat man so gute Leute in den Stadien. Alleine Wolf Fuß bei Niederlande gegen Österreich.
Oder Georgien-Portugal.
Genau, und da die Stimmung eben in den Stadien einfangen zu können, mit dem Originalkommentar, wenn und drauf zu gehen, wenn wirklich ein Tor fällt und dann die Stimmung zu haben, das ist für mich dann doch noch ein großes Plus und bei zwei Spielen kann das auch funktionieren und es hat ja auch an allen Abenden, die ich jetzt in der Konferenz gesehen habe, funktioniert, auch wenn man sich natürlich daran gewöhnen muss, dass man mitten in den Satz einsteigt, aber da eine Konferenz nicht funktionieren würde, wenn beide Konferenzkommentatoren auch noch im Stadion sitzen, haben wir ja...
Zumindest hat ein Sender in Deutschland schon mal schlechte Erfahrungen mitgemacht, ja.
Ja, und wir kommen später noch zu Patrick Ittrich. Das wäre es ähnlich dann. Und deswegen kann ich auch diesen Move verstehen, die Konferenz so zu gestalten, wenn man eben die starken Leute in den Stadien hat und dann wirklich die ganz großen Emotionen einzufangen.
Ja, ich finde, das ist genau der zentrale Punkt. Also wenn wir uns jetzt an die Meisterkonferenz bei Sky beispielsweise erinnern, da wurden dann natürlich die Top-Stimmen hingesetzt. Nichts gegen Alex Küpper, aber natürlich sind das jetzt nicht die prominenten Stimmen, mit denen man im Vorfeld geworben hat. Deswegen finde ich es okay, wenn sich der Konferenzkommentator etwas zurückhält, dass man dann möglichst viel Stadionatmo mitnimmt. Ich finde, man kann da beide Seiten gut sehen. Natürlich sind wir beide sonst auch eher Fans von Originalkonferenzen, gerade bei mehr als zwei Spielen parallel, aber in dem Fall nehmen wir es. Und das Thema Konferenz ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn so eine Art Mini-Konferenz, man könnte es als Go-Zone mit Fokusspiel bezeichnen, gab es bei manchen öffentlich-rechtlichen Sendungen, denn die ARD und das ZDF haben natürlich parallel immer auch das andere Spiel im Blick gehabt. Manchmal hat man die Tore auch gesehen. Nicht der Fall war das bei Schweiz-Deutschland, da hat die ARD keine Tore gezeigt. Bei Frankreich-Polen im ZDF sind wir uns nicht sicher, weil wir das Spiel nicht gesehen haben. Bei England-Slowenien, Slowakei und Rumänien im ZDF und ARD gab es keine Tore im Parallelspiel, die man zeigen konnte, wenn es denn überhaupt welche gegeben hat.
Es gab keine.
Und, ja, genau. Und bei zwei Spielen, das müssen wir zumindest positiv erwähnen, Kroatien-Italien hat das ZDF ein Tor gezeigt und bei Türkei gegen Tschechien wurden auch die georgischen Tore gezeigt und da haben sich ja zumindest beide Sender einmal präsentieren können, ne?
Genau, also bei Kroatien-Italien hat sich dann Daniel Pinchova gemeldet mit dem Tor von Ferran Torres für die Spanier. Und bei die beiden georgischen Tore gestern Abend hat Flo Eckel, hat er sich aus Gelsenkirchen in die ARD-Übertragung eingeklinkt und einmal sogar den Elfmeter live mitgenommen. Bei England, Slowenien und bei Slowakei, Rumänien gab es in den Parallelspielen jeweils keine Tore, deswegen konnte sich niemand melden. Und das beim deutschen Parallelspiel, ich denke nicht, dass sich da jemand eingeklinkt hätte, weil das nicht sonderlich gut angekommen wäre, aber da ist ja auch das Tor in 90 plus 10 gefallen, da war das deutsche Spiel schon beendet, deswegen können wir dazu auch keine Aussagen machen.
Ja, vollkommen in Ordnung. Genau, dann vielleicht die Frage an dich, ob du da mehr weißt, wie sich das rechtlich verhält. Musste da nochmal nachverhandelt werden, dass man sowas überhaupt machen darf? Weil angekündigt war das ja eigentlich gar nicht, oder?
Das stimmt, aber auch die ganzen Picks sind ja auch ein bisschen undurchsichtig, auch dadurch, dass jetzt RTL noch deutlich später in die ganze Übertragungsmodalitäten mit eingestiegen ist, als ARD und ZDF bekannt gegeben wurden. Hat vielleicht da Magenta nochmal ein paar Rechte sich rausgenommen, die dann an RTL vergeben werden konnten mit guten Spielen. Und vielleicht haben da ARD und ZDF auch in den Nachverhandlungen dementsprechend Rechte bekommen, wenn sie schon die besseren 18-Uhr-Spiele an RTL abgeben, dass sie dann wenigstens die Tore zeigen dürfen. Ich würde sagen, da profitieren am Ende alle davon, so sie denn wissen, dass sie auch bei RTL Fußball schauen können.
Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir vielleicht zum Themenkomplex Magenta und RTL. Wir haben in der regulären Folge schon drüber gesprochen, dass es mitunter, Nico hatte das auch kritisiert bei euch aus dem Team, dass es manchmal ein bisschen holprig war, gerade wenn man eben merkt, dass RTL in die Werbung geht und dann so eine halbe Verabschiedung kommt, es bei Magenta aber noch weitergeht. Zu diesem ganzen Themenkomplex Magenta meets RTL, wie das jetzt in der Praxis umgesetzt wird, würde mich deine Meinung auch noch interessieren, wie du das empfindest, weil ich finde zumindest, dass die Tendenz ein bisschen besser wird.
Ja, sie wird definitiv besser, also vor allem, wenn man die erste Übertragung als Maßstab nimmt, aber dafür, dass man das schon relativ lang geplant hat, ich meine, die Kooperation wurde schon relativ lang angekündigt und das Studio wurde auch gebaut, ist es jetzt nichts, was man vielleicht nicht hätte einmal testen können und man hat ja genügend On-Air-Personal, um eigentlich gut hin- und her schalten zu können und so in die Werbung zu gehen, dass man nicht mit dem Personal drauf ist, das bei Magenta gerade läuft und dann bei RTL einsteigen muss, sondern vielleicht könnte man dann die Stadionleute mitnehmen und nicht gleich ins Studio schalten oder andersrum.
Ja, und was mir noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man im Magenta-Studio den Gesprächen zuhört, dann hört man manchmal einfach Stadionatmo, wo man eigentlich vielleicht nicht zwingend Stadionatmo braucht. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, auch die Wand hinten macht es, unterstreicht es manchmal, dass irgendwas zugeschaltet wird. Genau, die Stadionatmo ist teilweise interessant.
Ja, dann kommen wir zu einem ganz besonderen Phänomen, nämlich dem Worldfeed. Wie Laura von Torre es neulich erklärte, das Worldfeed ist ein internationales Interviewfenster. Interessante Auslegung. Felix Groß hat getweetet nach dem Spiel der Schweizer gegen die deutsche Nationalmannschaft. ARD-Leute wollen nach dem Spiel schön Euphorie bremsen. Würde ich jetzt nicht so gerne zulassen wollen. Mir macht das alles Spaß. Gemeint war allerdings wohl ein Interview, das in der ARD lief, aber von wem, warum, wie geführt worden ist. Hannes?
Genau, also der Tweet von Felix Groß kam um 11.06 Uhr abends, also 23.06 Uhr, was sich zeitlich dann mit Sicherheit auf dieses Interview bezieht, das Anna Kraft geführt hat, und zwar im Worldfeed. Das war nicht mehr in der ARD zu sehen, sondern auch bei Magenta, ein bisschen später. Genau, das ein Worldfeed-Interview war und eben nicht von der ARD.
Das ist eben nur das erste Interview, was die ARD zur Verfügung hat. Und dann wären sie einfach schön blöd gewesen, wenn man diese Stimme nicht nimmt, wenn man sie schon bekommt in diesem viel zitierten internationalen Interviewfenster. Also da kann die ARD nichts für, weil ich glaube auch nicht, dass da die Zeit da war, sich das vorher mal anzuhören, egal ob man das jetzt gut findet, inhaltlich oder nicht.
Genau, inhaltlich, Felix Groß bezieht sich da vermutlich auf die kritischen Stimmen, dass das Spiel eben nicht so gut gewesen sei der deutschen Mannschaft. Und als dann sein Bruder Toni Kroos eben im Interview gesagt hat, dass der Rasen auch schwierig war, hat Anna Kraft das damit pariert, dass auch andere Mannschaften auf diesem Rasen spielen mussten oder gespielt haben. Das war eben, und darauf bezieht sich vermutlich Felix Groß in seinem Tweet, auch wenn wir das jetzt ihm hineininterpretieren, ob der Uhrzeit, wann er diesen Tweet abgesetzt hat.
Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Dann bleiben wir bei inhaltlicher Kritik und kommen zum Begriff Spielermaterial. Das war besonders im ZDF ein Thema und hat sich irgendwie jetzt über ganz Fußball-Deutschland so ein kleiner Zweikampf entbrannt, wenn überhaupt. Oder es werden so ironische Kommentare nebenbei gemacht, egal ob man jetzt irgendwelche Fußball-Podcasts hört oder was auch immer. Es geht darum, dass Jochen Breyer eben in die ZDF-Runde gegeben hat, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer das Wort Spielermaterial kritisch sehen. Jochen Breyer schreibt bei Ex: Leute, ganz kurz zum Wort des Tages, Spielermaterial. Niemand hat irgendjemandem was verboten. Ich habe nur das kritische Feedback, das bei dem Begriff oft kommt, an unsere Runde weitergegeben. Wir reden vor der Kamera so offen wie hinter der Kamera. Das ist unser Prinzip. Christoph Kramer hat wohl zu Bild gesagt: Ich verstehe die Kritik an Breyers Einwurf nicht. Per, Jochen und ich sind mega gut befreundet. Jochens Aufgabe als Moderator ist, uns solche Hinweise zu geben. Alles cool. Ja, gut. Kann man sich jetzt drüber aufregen, aber das ist typisch Empörungsdeutschland wahrscheinlich.
Genau, wenn man sich schon über die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr aufregen kann, weil sie gut performt, dann muss man halt was anderes finden, was hier aber nicht angebracht ist aus meiner Sicht.
Ja, genau. Also ich bin auch kein Riesenfan davon, aber ja, da kann man einfach ansprechen und da muss man keinen großen Strick draus drehen. Genau, dann haben wir noch ein paar andere Kritikpunkte. Nico und ich haben uns ja in der letzten Folge eigentlich ausgiebig über alles Mögliche ausgetauscht, aber ich möchte dir trotzdem nochmal die Gelegenheit geben, so ein paar von dir gemachte Beobachtungen hier kundzutun.
Ja, also wenn man jetzt sich mit EM-Kritik im Fernsehen beschäftigt, bekommt man sehr viele Clickbaiting-Artikel vorgeschlagen, wo es wieder um das Thema Shitstorm zu Claudia Neumann geht. Und erstens finde ich diese Clickbaiting-Artikel sehr verwerflich, weil sie einfach, ich muss es jetzt leider als Rotz bezeichnen, der in den sozialen Medien ausgekotzt wird, aufgegriffen wird und daraus ein Artikel gebastelt wird. Und allgemein empfinde ich die Kritik an Claudia Neumann, so sie denn fundiert ist, teilweise auch berechtigt, aber immer mehr unsachlich geäußert. Jetzt gerade in den Kommentaren unter ZDF-Beiträgen und mit sowas kann man halt relativ wenig anfangen in der Medienbranche. Sachliche Kritik natürlich, aber so wie sie teilweise geäußert wird, ist dann doch sehr drüber. Und wenn dann Medien auch noch Clickbaiting-Artikel draus basteln, weiß ich nicht, wo wir da hinkommen.
Ja, absolut. Über das Thema Claudia Neumann haben wir auch schon lang und breit gesprochen. Bitte bleibt sachlich da draußen. Genau, zum Thema Clickbait habe ich noch zwei schöne Goodies für dich. Zum einen von TV Movie. EM 2024, Achtelfinale. Dieses Hammerspiel läuft nicht mehr im Free-TV. Österreich gegen die Türkei ist gemeint. Wie gesagt, Magenta-Exklusivspiel. Und die Bild hat getitelt: Samstag gegen Dänemark. TV-Entscheidung um Deutschland-Spiel gefallen. Es war ja von vornherein klar, dass das ZDF den Pick für das Achtelfinale hat. Und nun hat man eben in diesem Artikel klargemacht, dass das ZDF das Deutschland-Spiel übertragen wird. Ja, gut. Man muss halt, also wir sind halt einfach Nerds und man muss es der breiten Masse deutlich machen. Demnächst vielleicht auch bei den Spielen mal machen, die bei RTL gezeigt werden. Dann gucken da vielleicht auch Leute zu.
Hoffentlich. Wir klären bei kommentatorenblog.de und auch in unserer Kooperation mit Screentime Sport natürlich weiter auf.
Genau, auch über ein anderes Format, das RTL EM-Studio, das allerdings manchmal wie eine Vorberichterstattung anmutete, zumindest war das unsere Kritik in der letzten Woche, allerdings ja jetzt manchmal gar nicht stattfindet, weil um 21 Uhr bei RTL ja noch ein Spiel läuft.
Ja, das ist doch dann aber ein schöner Grund, um das ausfallen zu lassen und jetzt nicht wegen nicht ganz so guten Quoten oder nicht ganz so wie erwarteten Quoten das Ding wieder vorzeitig abzusetzen, wie es vielleicht bei anderen Sendergruppen der Fall gewesen wäre. Ja, aber ich habe letztens bei DWDL eine Kritik gelesen, glaube ich, wo einfach die Einschätzung abgegeben wird, dass die Zielgruppe nicht ganz klar ist von dieser Sendung und die würde ich einfach teilen. Es wirkt einfach wie eine Vorberichterstattung, aber es sollte ja laut Beschreibung, ursprüngliche Beschreibung und Stefan Raab Handschrift auch unterhaltend sein, aber mehr als diese paar Einspieler oder irgendwelche
Vorwärtsschießen.
Oder die Motivation des Publikums oder das Publikum aufzufordern, diesen Holland-Tanz zu machen, ist dann nicht drin und irgendwie beißt es sich dann zwischen taktischer Analyse und sowas. Ich weiß nicht, wen man da genau ansprechen will. Egal wann, verschiedene Zielgruppen werden an unterschiedlichen Stellen abschalten.
Und ich glaube, der Kommentar endet mit sowas wie, es wird wieder einmal deutlich, wie gut Stefan Raab Dinge verkaufen kann, sinngemäß. Und ich glaube, da ist das RTL-EM-Studio wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Genau, dann kommt eine Rubrik, bei der ich mich kurz zurücklehne, denn ich habe wenig Ahnung von Schiedsrichterei und ich spreche hier gerade mit einem Schiedsrichter, deswegen gerne deine Meinung zu Lutz Wagner, Patrick Ittrich und Manuel Gräfe.
Ich will mich jetzt gar nicht mit den drei auf eine Stufe stellen, das wäre jetzt vermessen, das zu tun. Ich will auch jetzt keine große Kritik äußern, mir sind nur ein paar Sachen aufgefallen. Einmal zu Manuel Gräfe, der ja doch deutlich seltener im ZDF on-air zu sehen ist, als man es vielleicht erwarten konnte. Letztens bei Dänemark-Serbien, da dieser Zupfer im dänischen Strafraum, wurde von der Runde relativ schnell abgetan, also natürlich kein Elfmeter. Dazu hat dann Manuel Gräfe vermutlich hat getwittert dazu, dass es aus seiner Sicht ein klarer Elfmeter wäre. Katrin Müller-Hohenstein hat diesen Einwurf erwähnt in die Runde und die Runde hat sich nicht sonderlich positiv darüber gezeigt und Kram hat einfach nur das Ganze abgetan mit, hat er das schon wieder getwittert. Genau, ich weiß nicht, wie die Personalie Manuel Gräfe im ZDF weiter zu bewerten ist, aber dadurch, dass er so wenig on Airtime bei der EM bekommt und so viel polarisiert jetzt gerade um die deutschen Schiedsrichteransetzungen, bin ich gespannt, wie das Ganze weitergeht. Auch Lutz Wagner, sein Pendant in der ARD, auch DFB-Lehrwart, war im Deutschlandspiel nicht immer ganz so entscheidungsfreudig, würde ich das jetzt mal nennen. Er wurde zweimal zugeschaltet und hat dann mehr eigentlich die Szene beschrieben, als wirklich eine Einschätzung abzugeben und zweimal das Zitat gebracht. Ich bin selber gespannt, wie der Schiedsrichter jetzt entscheidet. Da würde ich mir von einem zugeschalteten Schiedsrichter schon noch andere Einschätzungen erwarten.
Und einer kam gar nicht erst dazu, Einschätzungen abzugeben, nicht wahr?
Genau, das war auch, ich glaube, 6-mal beim Spiel Österreich gegen Niederlande. Patrick Ittrich hat versucht, Wolf Fuß zu erreichen. Patrick Ittrich im Studio in Köln und Wolf Fuß im Olympiastadion in Berlin. Mit den Worten, lieber Wolf, hier ist Patrick, kannst du mich hören? Das Ganze wurde 6-mal nicht erhört und Wolf Fuß meinte zwischendrin, manchmal die Verbindung nach Köln steht nicht. Sie stand, ja, aber nicht auf Wolfs Ohr.
Ja, richtig. Das war auch sehr lustig. Aber im einen, da ist technisch viel los, wenn man vielleicht noch über Leipzig senden muss, über die Ecke. Alles gut und schön. So, dann kommen wir zu unserem Studiobesuch. Es war Belgien gegen Rumänien, wenn ich mich nicht komplett irre. Es war der Samstagabend in Berlin, das 21-Uhr-Spiel. Wir sind mit einigen Vertretern von Screentime und von Football's Coming Home und vom Kommentatorenblock zu Gast gewesen. Ihr habt sicherlich vielleicht die ein oder anderen Bilder schon bei uns in der Story gesehen an dem Abend. Ich war ja die letzten Monate dank meines Sky-Praktikums in Betrieb befindlichen TV-Studios. Von daher war das jetzt vielleicht nicht so mega beeindruckend, auch wenn ich sage, das ist richtig schön und cool, was die da machen. Wie war denn so dein Eindruck vom Studiobesuch im Zollernhof unter den Linden in Berlin?
Genau, also wir sind, um das Ganze noch kurz zu beschreiben, als die Abgabe ins Stadion war, um 20.45 Uhr nach Köln zum Live-Kommentar von Rumänien gegen Belgien zu Martin Schneider und Hanno Badic, war praktisch Publikumswechsel im Studio. Wir sind dann rein, die anderen, die davor drin waren, raus und haben erstmal 45 Minuten halt den Kommentar von Martin Schneider gehört. Die Expertinnen und Experten und Katrin Müller-Hohenstein haben das Spiel woanders verfolgt. Wir konnten zwar dahin sehen, aber nicht mehr. Erstaunlich wenige Kameras. Ich weiß nicht, wie es dir ging für so ein großes Studio.
3 beziehungsweise dann 4 am Ende, ja.
Genau. Und ansonsten ist das Studio schon sehr clean gehalten, würde ich sagen.
Ja, keine weiteren Eindrücke, offensichtlich. Aber sie kamen ja dann doch noch irgendwann raus.
Sie kamen dann raus, ja, natürlich zur Halbzeit. Wir wurden auch sehr gut eingeklatscht. Also es gibt ja nicht so viele Sportsendungen mehr mit Publikum im deutschen Fernsehen. Das ist eine davon. Natürlich gibt es da auch die Anklatscher dann, die uns dann natürlich vorbereitet haben, als die drei Expertinnen und Experten und Katrin Müller-Hohenstein rauskamen. Dann gab es die kurze Halbzeitanalyse nach dem Heute-Journal und danach noch die längere Analyse mit, mir ist besonders hängen geblieben, Christoph Kramers Einschätzung zur Gruppenplatzierung in dieser Gruppe E war die Ähnlichkeit der Flagge von Belgien und Rumänien.
Und die Tatsache, dass man Katrin Müller-Hohenstein erklären musste, dass der direkte Vergleich vor der Tordifferenz zu zählen ist, richtig?
Das stimmt. Das kam dann nach einem Einspieler, hat sie das aufgeklärt, wobei das jetzt in der Gruppe darauf bezogen war, dass alle vier punktgleich waren.
Ja, genau. Und ansonsten finde ich, es waren sehr, sehr viele Einspieler in der Nachberichterstattung, aber das führt wahrscheinlich zu weit. Also ist durchaus interessant, sich das mal anzugucken, gerade eben, weil es eine der wenigen Gelegenheiten ist, Sportfernsehen in Deutschland mit Publikum zu erleben. Und dann danke ich dir für diese Eindrücke. Schreibt uns doch gerne, ob das für euch in irgendeiner Weise gewinnbringend war, diese Sonderfolge einzustreuen. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen haben wir es ja gemacht. Von daher verbleiben wir mit den besten Grüßen für die kommende K.O.-Turnierphase bei diesen EM-Turnier. Alle weiteren News, die letzten Tage reinkamen, verarbeiten wir natürlich dann in der kommenden regulären Folge und wir verabschieden uns, das war Hannes ausdrücklicher Wunsch, natürlich auch heute mit einem Lacher der Woche und den Hintergrund dazu kannst du gleich erklären, vorher hören wir einmal rein.
Doch gleich los, Esther und Basti, plus Kaffee.
Abgenommen, der Kaffee, was ist denn das hier für ein Service? Du brauchst dein Mikro. Du brauchst immer noch dein Mikro. Ja.
Top Service. Jochen Hane.
Die wollen dich schon noch hören.
Ja, da hat auch jemand Lust auf einen Kaffee gehabt. Aber an der Mittellinie schon beeindruckend, Hannes.
Vor allem on air, wenn die Kamera schon rumschwenkt und dann, zur falschen Hand gegriffen, würde ich sagen.
Das müssen diese Leuchtturmspiele sein.
Ja, wenn es noch Kaffee gibt, dann mit Sicherheit.
Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, cheers und bis zum nächsten Mal. Danke, Hannes. Ciao, ciao.
Danke.